Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit einem sehr besonderen Gespräch. Es geht um Javier Milei, es geht um seine Politik und wir haben heute zwei konträre Positionen. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass wir Differenzen haben, dass wir Differenzen anerkennen, dass wir sie austragen, dass wir darüber diskutieren, dass wir aber die Freundschaften trotzdem pflegen, dass wir uns auf das verständigen, was uns verbindet und nicht an dem festbeißen, was uns trennt, dass wir die direkte Kommunikation pflegen und uns nicht entzweien lassen. In der Corona-Zeit können wir alle ein Lied davon singen. Viele Beziehungen sind kaputt gegangen, bis in die Familien. Und umso dankbarer bin ich, dass es heute gelungen ist, zwei Protagonisten zusammenzuführen. Philipp Bargus auf der einen Seite, Ökonomieprofessor in Madrid, steht Javier Milei sehr nahe, Autor der Ära Milei, ein Buch, das viele Menschen in Deutschland begeistert hat, das viele Menschen in Deutschland zum Libertarismus gebracht hat. Insofern herzlich willkommen, Philipp Bargus auf der einen Seite, auf der anderen Seite Alessandro Fusillo, Rechtsanwalt in Italien. Dort steht er der libertären Bewegung vor und er ist ein Kritiker Mileys. Wir haben vor kurzem ein Video dazu veröffentlicht, verlinken das auch unter diesem Video und wir sprechen heute über die gesamte Situation, werden mal schauen, welche Themen wir abgearbeitet bekommen. Vielleicht übergebe ich einfach mal direkt das Wort an Alessandro. Herzlich willkommen. Was ist dein zentraler Kritikpunkt? Ich meine, wir haben ja mehrere Dimensionen. Wir haben die eine Dimension, dass man plötzlich in Deutschland über Libertarismus spricht. Das war vorher nicht der Fall. Das ist etwas Positives. Können wir uns darauf verständigen, dass das was Positives ist auf der einen Seite? Was ist negativ? Was kann man vielleicht anführen, kurz und kompakt, dass Philipp dann auch direkt darauf eingehen kann?
Also ganz kurz zusammengefasst. Milei hat vor seiner Wahl als Präsident von Argentinien viele begeistert. Seine öffentlichen Auftritte im Fernsehen und seine Äußerungen zugunsten der österreichischen Schule, des Libertarismus als politische Philosophie kamen ja durch und an ein großes Publikum durch. Wir sprechen normalerweise immer wieder über diese Themen in unserem kleinen Kreis und kaum jemand hat es geschafft, solche Ideen an das größere Publikum zu bringen. Und was noch sehr wichtig war, als Milei kurz vor seinem Wahlantritt den Wahlkampf gewonnen hat, hatte ja einige Sachen ganz klar gemacht. Es wird die Zentralbank geschlossen, die Steuern werden drastisch gesenkt, der Staat soll so klein wie möglich gemacht werden, denn in einer langfristigen Perspektive sagte ja Milei dafür zu sein, eine freie Gesellschaft aufbauen zu wollen, eine spontane Gesellschaft, Privatrechtsgesellschaft, wie Hans-Hermann Hoppe sagt, oder vielleicht eben anarchokapitalistisch, wobei das ein bisschen ein Kampfbegriff ist. Vielleicht ist spontane Ordnung und Privatrechtsgesellschaft besser. Es gab Zweifel, denn wenn man sich Mileis Bücher angelesen hätte, dann hätte man gesehen, dass er eigentlich nicht so österreichisch ist. Sämtliche Bücher von Milei sind ja voll von mathematischen Formeln und die Methodologie Mileis ist eher in der Tradition von Milton Friedman, von den Monetaristen der Chicago-Schule, und ich beziehe mich vor allem auf zwei Bücher, und zwar Desenmascarando la Mentira Keynesiana, das heißt, wir entpuppen die Lügen der Keynesianer, und Pandenomics, ein Buch, das er 2023 zu der Pandemie geschrieben hat und zu der Wirtschaftsdepression, die durch die Pandemie verursacht wurde. Aber immerhin, der Enthusiasmus war groß und ich war auch auf der Seite von denen, die viele Hoffnungen auf Milei gelegt haben. Dann kam sein Amtsantritt und da da musste man sich mit Fakten konfrontieren und die Fakten sind meiner Meinung nach unbarmherzig. Seine Außenpolitik ist ein Desaster, ist ganz auf der Seite von der Ukraine und vor allem von Israel, und zwar nicht als realpolitischer Schachzug. Er ist hundertprozentig auch emotional, vor allem mit Netanyahu und mit Israel verbunden. Er verteidigt den Krieg in Gaza als Selbstverteidigung und da kann man ihn nicht ansprechen. Alles, was Israel macht, ist immer grundsätzlich richtig. Obwohl Israel eigentlich eines der sozialistischsten Staaten in der Welt ist. Der ganze Grundbesitz in Israel gehört dem Staat an. Zweitens das große Thema Zentralbank. Er hatte versprochen, er hätte die Zentralbank geschlossen. Das kam dann nicht und es kommt auch nicht mehr in absehbarer Zeit. Derjenige, der einstmals angedacht war, um das Ganze zu steuern, und zwar Emilio Ocampo, wurde dann überraschenderweise nicht mehr bestellt und an seiner Stelle kamen Leute, die aus der Finanzbranche kommen. Toto Caputo, Sturzenegger, Santiago Bausili, das sind alles Leute, die aus dem Finanzestablishment von Wall Street kommen. Das heißt, das, was am weitesten entfernt von der österreichischen Schule ist. Deshalb war meiner Meinung nach von Anfang an klar, dass die Politik von Milei vielleicht in Richtung einer konservativen, liberalen Politik interpretiert werden konnte, der berühmte Washington-Konsensus. Und das geht in diese Richtung. Einige Sachen haben Sinn. Steuerreduktion, Regulierungsreduktion, das ist ja, da sind wir alle einverstanden, dass es gut ist. Die Preisinflation wurde reduziert, aber es bleibt die enorme Geldmengenausweitung und es bleibt ein Thema, das kürzlich Philipp als Schwert des Damokles bezeichnet hat, nämlich die nicht nur das Geld, das gedruckt wurde und das tatsächlich zirkuliert, aber auch das ganze Geld, das in Staatsanleihen irgendwie eingefroren ist. Und wenn dieses Geld dann auch noch in die Wirtschaft übergeht, dann könnte es ein Desaster geben. Das sind die Hauptkritikpunkte, die ich so zusammenfassen kann.
Ja, lieber Philipp, ich denke, da waren jetzt einige Punkte dabei. Das Thema Außenpolitik hattest du schon mal erwähnt, dass Argentinien nicht so die Rolle spielen würde global. Das war ein Punkt. Ich denke, aus der freiheitlichen oder aus der libertären Perspektive, man sagt, ja, wenn man angegriffen wird, dann darf man sich gegen den Angreifer zur Wehr setzen, aber auch nur gegen den Angreifer und keine neuen Aggressionen starten. Das ist in Israel recht problematisch gewesen. Aber vielleicht möchtest du auf diese Punkte oder auf diesen kompletten Themenkomplex, den Alessandro angeführt hat, kurz eingehen und einige Punkte entkräften oder aus deiner Perspektive darstellen.
Ja, lieber Benni, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass du uns hier zusammengebracht hast. Auch danke, Alessandro, für deine Bereitschaft, dich hier zu stellen. Ich glaube hier die grundsätzliche, ich möchte gerne auf alle Punkte eingehen, die du genannt hast. Die grundsätzliche Frage hier ist, was soll oder darf ein Libertärer überhaupt in die Politik gehen? Ja, Huerta de Soto hat einen Aufsatz geschrieben, in dem er so umreißt, was ein libertärer Politiker machen sollte. Das ist eine zweifache Strategie eigentlich. Die erste Säule ist, die Ideen des Libertarismus und der österreichischen Schule zu studieren und ohne Kompromisse zu verbreiten. Ja, also diese Idee, das Ziel auch ganz klar vor Augen zu haben und das auch ganz klar zu kommunizieren, wo will ich hin und was ist eine gerechte Gesellschaft? So, das ist der eine Standpunkt. Das heißt, in der Theorie beziehungsweise da, wo man hin will, muss der libertäre Politiker das ganz klar haben. Keine Kompromisse. Und dann die zweite Schiene, die zweite Säule ist dann in der Praxis. Der libertäre Politiker sollte einen Übergangsplan entwerfen, wie man vom Jetztzustand hin zum Ideal kommt. Ja, da soll er diesen Plan entwerfen und versuchen, so schnell als möglich dahin zu kommen. In diesem Unterfangen darf er auch Kompromisse eingehen, solange sie ihn nicht vom Ziel abkommen lassen. Das heißt, Kompromisse sind in Ordnung, soweit es immer in die richtige Richtung geht. Und in meinen Augen ist es das, was Huerta de Soto sagt, auch gedeckt von Mal Rothbard, der gesagt hat, wir sollten uns dagegen verwehren, in ein Right-Wing-Opportunism zu fallen und weder auch nicht in einen Left-Wing-Sectarianism. Ja? Also mit dem Right-Wing-Opportunism meint er Politics without principles, also prinzipiellos. Das sollte man nicht sein. aber der Left-Wing Sectarianism in Rothbards Augen ist eben Principles without Politics. Das heißt, man macht dann gar nichts mehr, man schafft dann gar nichts mehr. Und Mises geht auch in die Richtung. Mises hat in seinen Erinnerungen von 1940 ein Zitat geschrieben, was ich vorlesen möchte. Da schreibt er: Ich habe immer einen scharfen Trennungsstrich zwischen meiner wissenschaftlichen und meiner politischen Tätigkeit gezogen. In der Wissenschaft sind Kompromisse Verrat an der Wahrheit. In der Politik sind Kompromisse unentbehrlich, weil ein Ergebnis oft nur durch Versöhnung widerstreitender Auffassungen erreicht werden kann. Wissenschaft ist Leistung des Einzelnen und nie eine Kooperation mehrerer. Politik ist immer Kooperation von Menschen und muss daher oft Kompromiss sein. So, es gibt natürlich in der Politik immer Widerstände. Ja, Milley sagt oft, die Widerstände sind viel größer, als ich vorher gedacht hätte. Ja, das ist der Deep State, da sind die Bürokraten, da sind andere Widerstände, die da kommen. Und der libertäre Politiker muss halt abwägen, wie schnell kann ich zum Ziel hingehen. Wichtig ist eben immer in die richtige Richtung zu gehen. So, und jetzt, Alessandro, zu deinen Punkten. Es ist richtig, dass Milley natürlich ein Konvertit ist, ja, und das hängt immer noch nach, dass er aus dem Monetarismus kommt, beziehungsweise aus der Neoklassik. Ja, das ist vollkommen richtig. Er ist nur vor etwas mehr als 10 Jahren zur österreichischen Schule gekommen. Das heißt, sein Großteil seines professionellen akademischen Lebens hat er in der Gedankenwelt mathematische Ökonomie und so weiter verbracht. Und das merkt man auch immer noch heute, nicht nur in den Büchern, die du erwähnt hast, sondern auch noch heute, wenn er Interviews gibt. Ja, da kann man dann sagen, okay, helfen wir ihm doch, den Schritt noch weiter zu gehen in die richtige Richtung. Oder man kann ihn auch verteufeln. Aber ich würde trotzdem sagen, dass er ganz klar sehr nahe oder ein Österreicher ist, eben weil er gesagt hat, ein Zentralbank sollte abgeschafft werden. Weil er eben gegen das Monopolverständnis der Neoklassiker ist. Ja, da hatte er auch geschrieben, es gibt kein Marktversagen. Das sagt kein Neoklassiker. Oder er ist für Währungswettbewerb, den er ja eingeführt hat. Das sagt auch kein Neoklassiker. Oder auch kein Neoklassiker sagt, der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist das Problem oder ich möchte den Staat von innen her zerstören. Kein Neoklassiker zitiert Mises Regressionstheorem oder Karl Mengers Imputationsgesetz. Ja? Also da würde ich widersprechen.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Ja, das andere, was du gesagt hast, ist ja vielleicht die Außenpolitik. Darauf können wir vielleicht eingehen. Ja, da muss man natürlich auch gucken, realpolitisch, was ist da möglich. Wie ich gesagt habe, der libertäre Politiker, muss man daran messen, dass es in die richtige Richtung geht. So, und da ist jetzt natürlich nicht ideal, was Milley macht. Ideal wäre, völlig neutral zu sein. Ja. Aber es ist in meinen Augen auch keine Verschlechterung zu dem Zustand, der bevor bestand. Ja, das ist nämlich die Wahl, die man hat in Argentinien oder in Südamerika generell, ist man auf dem Block vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Ja, das heißt auf der Seite von Kuba, China, Iran, wie auch die Kirchneristen ja waren. Die haben ja auch zum Beispiel die Corona Impfungen haben sich aus Moskau geholt. Das heißt, es gab diese Nähe Argentiniens zu diesem Block. Die Alternative zu diesem Block ist geopolitisch die Vereinigten Staaten von Amerika mit Trump, der ja wahrscheinlich weniger interventionistisch als andere US-Präsidenten zuvor. Das heißt, ich sehe nicht klar, dass es da eindeutig in die schlechtere Richtung geht oder in die falsche Richtung geht, wenn man sich von Russland, China, Iran abwendet hin zu USA und Israel. Ja, auch wenn ich das natürlich nicht unterstütze. Zu der Zentralbank und der Inflation. Ja, wie gesagt, das ist ein großes Thema, weil es natürlich da diese zurückgestaute Inflation gab. Ja, also in meinen Augen geht es auch in diesem monetären Bereich in die richtige Richtung. Ja, weil er hat da Währungswettbewerb eingeführt, die Inflationsrate ist zurückgegangen, die Geldmengenproduktion ist zurückgegangen, die Geldbasismenge, die erweiterte Geldbasis wird nicht weiter erhöht oder nur gering. Es ist noch nicht alles perfekt, aber in meinen Augen geht es auch da in die richtige Richtung. Ja, vor allen Dingen hat er eben dadurch, dass er die Staatsausgaben 30% gekürzt hat, das ist ja enorm. Ja, das ist ja enorm, dass man in so kurzer Zeit den Staat so weit zurückdrängt. Das will man ja eigentlich von einem Libertären. Dadurch hat das ja geschafft, dass das Defizit, das Staatsdefizit, das insgesamt 15% des Bruttoinlandsprodukts war, also 5% im Haushalt, 10% in der Zentralbank, dass dafür nicht mehr neue Pesos gedruckt werden mussten. Es gab natürlich eine enorme zurückgestaute Inflation. Diese zurückgestaute Inflation, die hat sich jetzt nach und nach wurde die ja in die Wirtschaft wieder entlassen. Deswegen ist die Geldbasis erhöht worden, nicht die erweiterte Geldbasis. Also um das nochmal vielleicht zu erklären, was die argentinische Zentralbank gemacht hatte, war, sie hatte argentinische Staatsanleihen angekauft mit neuem Geld und hat dann den Banken gesagt, packt das neue Geld wieder bei mir. Ich gebe euch auch Zinsen dafür. Kauft diese kurzfristigen Schuldverschreibungen. Dann ist also ein Großteil dieses Geldes, was die Zentralbank unter den Vorgänger von Milei produziert hatte, wieder zurück zur Zentralbank gegangen, hoch verzinst bis zu 135%. Man sieht diesen Schneeballeffekt da, weil die Zinsen wurden dann wieder durch neue Pesos beglichen. Und dadurch gab es diese zurückgestaute Inflation. Wenn diese Schuldverschreibung einmal nicht erneuert worden wären, dann wäre dieses neue Geld wieder in die Wirtschaft geflossen. Und das war nicht wenig. Das war ja das 2,6-fache der Geldbasis. Also nicht das Doppelte der Basis, sondern der Geldbasis, sondern das 2,6-fache. Das heißt, wenn sich das von einem Tag auf den anderen in die Wirtschaft ergossen hätte, dann hätte sich die Geldbasismenge eben vervielfacht. Ja, also nicht nur 10% gestiegen, sondern vervielfacht. So, das war also eine Zeitbombe, die er dann auch entschärft hat und dann nach und nach diese kurzfristigen Schuldverschreibungen von der Zentralbankbilanz genommen hat, in Staatsanleihen umgewandelt hat und teilweise ist das dann in die Geldbasis mit eingegangen. Deswegen ist die Geldbasis da gestiegen. Das sind immer noch die Nachwirkungen dieser enormen Inflation unter den Vorgängern, dieser zurückgestauten Inflation. Man kann dann natürlich sagen, ja, er hätte ja einfach dann sagen können, wir machen Default, ja. Also entweder die Zentralbank zahlt nicht diese Schuldverschreibung zurück oder der Staat zahlt die Schuldverschreibung nicht zurück. Dann hätte es natürlich, wäre das Bankensystem sofort bankrott gegangen. Da könnte man auch sagen, es ist legitime libertäre Auffassung, ja. Dann ja, ist ja egal, dann ist der Staat bankrott, dann ist das Finanzsystem, der Bankensektor bankrott. Super, dann können wir ja wieder alles neu aufbauen von null auf. Die Frage ist, ob das eben politisch möglich ist oder gewesen wäre, weil ich möchte da zu bedenken geben, dass es eben diese starke peronistische Opposition gibt, die ja, quasi zu allem bereit ist, du weißt das, Alessandro, die schon einmal einen Staatsstreich gemacht hat, und zwar genau im Dezember 2001. Ja, wenn jetzt im Dezember 2023 Milei die Zentralbank geschlossen hätte oder ein Default gemacht hätte, das ganze Finanzsystem wäre zusammengebrochen, es hätte, ja, der Peso wäre entwertet worden und so weiter, dann hätten die Peronisten wieder sagen können, ja, nur mit uns gibt es Stabilität. Ja, wir kommen jetzt zurück an die Macht. Und Milei hat ja auch das genau gesagt. Er hätte keine 3 Tage an der Macht, wäre an der Macht geblieben, wenn er etwas derartiges gemacht hätte. Ja, von daher, ja, glaube ich, dass Milei in die richtige Richtung geht, dass wir ihm viel zu verdanken haben, vor allen Dingen in der Verbreitung der Ideen, was erstmal das Allerwichtigste ist. Ja, wir wissen das, dass die Zukunft der Welt hängt von den Ideen ab, die die Menschen haben. Ja, und da hat Millet eben Unglaubliches geleistet, dass der Begriff Libertarismus oder Anarchokapitalismus ist jetzt in aller Munde. Er nutzt jede Plattform weltweit, sei das Davos, sei das die UNO, sei das CPEX in Amerika, um diese Ideen zu verbreiten. Und es gibt in Argentinien eben hunderte, tausende Jugendliche, die mit Human Action von Mises rumlaufen und sich das durchlesen, von diesen Ideen inspiriert werden. Und nicht nur Argentinien, sondern weltweit. Und von daher glaube ich nicht nur, dass er diese Ideen verbreitet, sondern auch, dass er in die richtige Richtung geht. Und von daher glaube ich, dass wir eine großartige Zukunft vor uns haben.
Ja, danke für deine Ausführungen. Ich denke, das Thema Außenpolitik, das können wir einigermaßen abhaken. Ich habe das damals, wir hatten ja damals schon mal das Gespräch, und sicherlich ist es auch so, dass man, wenn man Präsident ist und sich dagegen ausspricht und bekommt dann Besuch von einem Flugzeugträger, dann ist man vielleicht nicht mehr lange an der Macht. Das sind so Dinge, die kann man vom Sofa zu Hause leicht kommentieren und kritisieren, aber in der Realpolitik sieht es anders aus. Das ist sicherlich so. Das mit der Aufklärungsthematik, das hatten wir schon angesprochen. Lieber Alessandro, positive Aspekte gibt es sicherlich auch zu nennen, dass die Armutsquote zurückgegangen ist, dass er den Staat reduziert hat, die 15% Defizitquote auf Null gebracht hat. Das sind Punkte, die kann man anerkennen, denke ich. Allerdings hast du wahrscheinlich auch etwas noch zu entgegnen auf Philipps Ausführungen. Wir haben auch die Grafiken vorbereitet, sowohl die Zentralbankbilanz als auch M0 und M3. Aber vielleicht erstmal deine Ausführungen dazu. Vielleicht auch nochmal zu den positiven Aspekten, dass er den Menschen mehr wirtschaftliche Freiheit zurückgegeben hat, auch mehr persönliche Freiheit durch die Deregulierung. Das sind Punkte, die können wir festhalten als positiv.
Ja, keine Frage. Aber was wir Kritiker sagen, ist, das ist alles schön und gut, aber das ist nicht so unterschiedlich von zum Beispiel der Politik, die seinerzeit Margaret Thatcher und Ronald Reagan betrieben haben. Auch unser Herr Berlusconi hat ja zum Teil viele Regulierungen abgeschafft in Italien. Das ist ja nicht die libertäre Revolution. Das sind einige Reformen, die ja nach gesundem Menschenverstand besser sind als das, was vorhin da war. Aber so viel ist es nicht. Das ist ja das Thema, das Philipp anfangs angesprochen hat. Geht es in die richtige Richtung? Da habe ich meine großen Zweifel. Zum Beispiel letztes Thema, das du angesprochen hast, Armutsquote und Preisinflation. Ja, angeblich sehen die Statistiken gut aus, aber das sind immer Regierungsstatistiken und da kann man große Zweifel haben, vor allem in Argentinien. Argentinien hat ja eine lange Geschichte der Fälschung der Statistiken. Ich glaube, vor wenigen Tagen kam wieder ein neuer Skandal raus von einem Mitarbeiter des argentinischen Statistikinstituts, wo wieder Zahlen gefälscht wurden über den Wachstum im dritten Trimester von 2025, damit die Zahlen nicht so schlecht aussehen für Argentinien. Das heißt, ich bin da ein bisschen skeptisch über das, was die Regierung über die eigenen Erfolge berichtet. Aber ich möchte da auf einige Punkte eingehen, die Philipp angesprochen hat. Es stimmt, dass Milei wenigstens in seinen öffentlichen Auftritten und eben der Auftritt in Davos und an anderen Stellen eigentlich sehr gut libertäre Inhalte vermittelt hat. Aber das Thema ist, wenn du vor allem die spanischsprachige Presse dir liest und die Berichterstattung, dann ist ja mittlerweile im Spanischen libertär gleich Milei. Und vor allem die Politik, die konkrete alltägliche Politik von der Milei-Regierung wird mit Libertarismus gleichgesetzt. Und das ist meiner Meinung nach ein Problem, denn die konkrete Politik Mileis hat kaum etwas mit Libertarismus zu tun. Es stimmt, was Philipp gesagt hat, die österreichische Lösung, sagen wir mal so, das heißt Default auf den Staatstiteln, das hat ja Mary Rothbard oft gesagt, wir müssen die Staatsverschuldung nicht bezahlen, denn das ist eigentlich ein Teilnahme an einem großen Verbrechen. Und jeder Staat müsste eigentlich die eigenen Titel nicht bezahlen. Und wenn das dann heißt, dass der Staat keine Anleihen mehr aufnehmen kann, dann ist das ja gerade Sinn und Zweck der ganzen Sache, dass kein Mensch mehr den Staaten vertraut und dass es keine Staatsanleihen mehr geben kann. Das Bankensystem wäre wahrscheinlich zusammengebrochen, vielleicht, ich weiß nicht. Banken sind nicht so dumm, meine ich. Also die haben schon sicher Mittel und Wege, um das eigene Geschäft dann trotzdem fortzuführen. Es gab ja wenigstens bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ja immer noch die Goldreserven. Man weiß jetzt mittlerweile nicht mehr, wo Goldreserven hin sind. Es gab da Anfragen an die argentinische Zentralbank, um zu erfahren, was mit den Goldreserven passiert ist. Und das wissen die Argentinier zurzeit nicht. Es waren kleine Goldreserven, das ist ganz klar. Argentinien hat nicht viel Geld, nicht wie Deutschland oder Italien oder USA. Aber immerhin, es gab Goldreserven, die man hätte nutzen können. Und hätten dann die Peronisten einen Staatsstreich verursacht. Kann man schwer sagen. Wir machen hier zum Teil ja kontrafaktische Geschichte. Was wäre passiert, wenn? Und das ist teilweise interessant, aber teilweise hat es dann auch nicht sehr großen Sinn. Was tatsächlich passiert ist, ist Folgendes. Milei hat bei Amtsantritt gesagt, ich werde die Zentralbank schließen, ich werde die Steuern drastisch reduzieren. Es kommt eine libertäre Revolution, die dann nicht gekommen ist. Das sind Tatsachen. Man kann dann Rechtfertigungen finden, aber das ist trotzdem die Tatsache. Auch die Reduktion der Staatsquote, das ist ja sehr gut, also dass der Staat jetzt weniger ausgibt. Aber abgesehen davon, dass die Berechnungen oft bereinigt werden, das heißt, der Überschuss des argentinischen Staates wird ja so berechnet, dass man die Zinsen nicht dabei mitrechnet. Das hat man in Italien auch vor einigen Jahren gemacht. Dann sah es so aus, als ob da ein Überschuss war. War kein Überschuss, denn man muss dann die Zinsen zahlen. Aber immerhin, es ist gut, dass der Staat weniger kostet, aber es sollte dann so gemacht werden, dass dieses Geld dann wieder in die Taschen der Bürger fließt. Denn wenn der Staat weniger ausgibt und deshalb mehr Geld in der Tasche hat, dann hat der Otto-Normalbürger nichts davon. Sogar schlimmer, zum Beispiel die Streichung der öffentlichen Stellen, das ist ja gut, wenn Beamtenstellen gestrichen werden, die sind ja vollkommen nutzlos, aber was ist dann mit dem Geld? Die Beamten, die haben keinen Arbeitsplatz mehr und müssen sich etwas in der Privatwirtschaft suchen, das ist gut so, aber das Geld, das der Staat eingespart hat, das geht ja nicht an die Leute zurück, zum Beispiel als Steuerreduktion. Und deshalb gibt es sehr viele Zweifel, dass das überhaupt in die richtige Richtung geht. Ein anderes sehr großes Thema ist ja die Finanzverwaltung, Steuerwesen. Milei hatte angekündigt, das Finanzamt wird jetzt geschlossen. Fantastisch, aus libertärer Sicht, das ist ja eine Traumvorstellung, würden wir überall begrüßen, wenn das Finanzamt geschlossen wird. Aber wurde nicht, also das Finanzamt hat einen neuen Namen bekommen und Mai, glaube ich, April oder Mai 2025 wurde eine Möglichkeit neu eingeführt, die eigentlich vorher gestrichen worden war, und zwar Gehälter und Bankkonten zu pfänden. Das ist für uns Europäer normal, dass das Finanzamt direkt auf unser Bankkonto eingreift. Das war aber in Argentinien nicht so und es ist jetzt wieder ab Mai 2025. Das ist kaum die richtige Richtung. Das ist gerade die falsche Richtung. Auch wenn man sich zum Beispiel das DNU, das Decreto de Urgencia anschaut. Das ist das erste große Gesetz, das Milei verabschiedet hat, um die Reformen der ersten Phase durchzusetzen. Ich habe das leider vollständig durchgelesen und da ist jeder zweite Seite spricht man von der besseren Effizienz des Staates. Der Staat soll effizienter werden, soll besser funktionieren. Ist das in einer libertären Richtung? Das glaube ich auch kaum. Ein ineffizienter Staat ist ja eigentlich aus libertärem Gesichtspunkt viel besser. Ein Staat, der nicht viel leisten kann, ein Staat, der nicht viel weiß, der nicht so viele effiziente Bürokraten hat. Das geht gerade in die falsche Richtung, meiner Meinung nach. Und mein ganz ernsthafter Eindruck, also ich kenne Milei persönlich nicht, Philipp kennt ihn, und Leonardo Facco, der Gründer von der italienischen libertären Bewegung, kennt ihn ja auch persönlich. Und ich glaube, sowohl Philipp als auch Leonardo, wenn sie sagen, Milei ist eigentlich ehrlich, wenn er sich als Libertärer darstellt. Aber mein ganz klarer Eindruck ist zweierlei. Erstens, wer tatsächlich in der Regierung die Entscheidungen trifft, das ist nicht mehr Milei. Das ist der Finanzminister Caputo und die Leute, die um ihn stehen. Und zwar José Luis Daza, ein ehemaliger enger Mitarbeiter von George Soros und von dem jetzigen Schatzminister der USA, Scott Bessent. Das ist Santiago Bausili, Kollege von Caputo bei Deutsche Bank und JP Morgan. Das sind alles Leute, die aus der Finanzbranche kommen, und das sind diejenigen, die das tatsächlich machen. Das heißt, ich sehe Mileis Rechtfertigung, dass er die Zentralbank nicht schließen konnte, weil es nicht anders ging. Ich weiß nicht, ob es so ehrlich ist. Wahrscheinlich ist der tatsächliche Hintergrund, dass die Finanzspielchen, die immer wieder betrieben werden in Argentinien, die mussten so weitergehen. Und das haben wir in den letzten Monaten erfahren. Der berühmte Swap von der amerikanischen Regierung, der 20 Milliarden Dollar Swap, der hatte ja einen Hauptgrund, und zwar die Investitionen von dem Discovery Fund von Herrn Bob Citrone zu schützen. Bob Citrone ist auch ein ehemaliger Mitarbeiter von Scott Bessent und George Soros. Und es sieht so sehr, also man kann nicht umhin, den Verdacht zu hegen, dass diese ganzen finanziellen Manöver eigentlich nur den Sinn haben, diese Finanzspekulationen, den berühmten Carry Trade, weiter bestehen zu lassen. Und dann Milei ist ehrlich. Ja, ich bin Rechtsanwalt und meine Arbeit ist, Richter zu überzeugen. Oft auch von Thesen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Das kommt ja immer wieder vor für Rechtsanwälte. Ein Rechtsanwalt muss eine Position verteidigen, die er eigentlich nicht teilt. Das Gleiche gilt zum Teil für Politiker, vielleicht noch extremer. Politiker lügen ja immer. Und ist Milei ehrlich oder ist er ein außerordentlicher Lügner? Das weiß ich nicht. Aber wenn man dann Proklamationen und Tatsachen vergleicht, dann sieht es so eher aus, dass das leer ist. Ich will hoffen, und da gebe ich Philipp recht, dass der Inhalt, den er oft in seinen Gesprächen, in seinen Mitteilungen vermittelt, dass er irgendwie Wurzeln schlägt. Das will ich hoffen. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so sehr davon überzeugt.
Lieber Philipp, also leer ist dein Blatt nicht. Das habe ich gerade gesehen. Du hast das ein oder andere mitgeschrieben und ich denke, da gibt es auch einiges, was du erwidern möchtest. Insofern gebe ich weiter an dich.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, Milei erfüllt gerade diese Anforderungen an einen libertären Politiker, dass er einmal klar hat, wo man hin will, und der es auch verbreitet und versucht, den zu verbreiten, und dass er dann auch in die richtige Richtung geht und natürlich Kompromisse machen muss. Ich sehe das auch so, dass da ja so ein Staatsapparat ist ja riesig und da gibt es viele unterschiedliche Interessen. Und Milei musste ja auch überhaupt, um gewählt zu werden, ja, in der Ballotage, das heißt in der Stichwahl, hat er dann Stimmen bekommen, die eigentlich ja Mitte rechts sind, ja, also nicht gerade Leute, die wirklich eine bürgerliche Revolution haben, also eine libertäre Revolution haben wollten, sondern Wähler der Pro-Partei, die vor allen Dingen den Peronismus verhindern wollten. Das heißt, man sieht, das Ganze ist schon eine Allianz, und da hat er auch war dann auch da gezwungen, von denen auch welche mit in sein Kabinett zu nehmen. Ja, also nicht nur Bullrich, sondern auch eben Caputo, den Alessandro anspricht. Und ja, da stimme ich zu. Caputo ist kein Österreicher. Er ist kein Libertärer. Das heißt, das sind Restriktionen, weil er muss mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Er ist nicht der Diktator. Ja, selbst wenn er Diktator wäre, sagt Mises immer, es gibt auch für einen Diktator eine Restriktion, und das ist die öffentliche Meinung. Ja, die öffentliche Meinung schränkt sogar den Diktator ein mit dem, was er machen kann. Das heißt, wenn die öffentliche Meinung keine libertäre Revolution möchte, dann ist es sehr schwierig, das zu machen. Deswegen sagt Millet auch immer, das Wichtigste für mich ist der Kulturkampf. Ja, das ist die Verbreitung der richtigen Ideen, der Ideen der Freiheit, weil er weiß, in dem Maß, in dem sich die öffentliche Meinung dreht, kann er schneller vorangehen hin zu dem Ziel, was er hat. Ja, nämlich eine libertäre Revolution und Argentinien zum freiesten Land der Welt zu machen, was er ja immer wieder betont. Ich glaube schon, dass die Ergebnisse sehr, sehr gut sind, auch bei der Armutsquote. Ich finde das lustig, dass die Linken das dann so anzweifeln, das würde nicht stimmen, das wäre verfälscht. Obwohl der Direktor des Statistischen Bundesamtes ist immer noch der gleiche wie unter der Vorgängerregierung, wo ein Peronist an der Macht war. Das ist eben so eine kognitive Dissonanz da für die Linken. Die glauben eben, ja, es darf nicht sein, dass wenn es mehr Freiheit gibt, dass dann die Armutsquote runtergeht. Ja, die lustigste Ausrede, die ich gehört habe, war, ja, die Armutsquote geht runter, weil die Armen jetzt verhungern. Das heißt, da gibt es dann weniger Arme, weil die verhungert sind. wie gesagt, man darf staatliche Statistiken nie bare Münze nehmen, aber in meinen Augen ist die Tendenz eindeutig, ja, wenn die Armutsquote über 50%, die war über 50%, als er sein Amt angetreten ist, jetzt ist sie knapp 30%. Ja, vielleicht, das ist nicht bare Münze, nicht auf der Kommastelle genau, aber die Tendenz ist in meinen Augen eindeutig und völlig auch in Einklang, was der österreichische Schule vorhersagen würde. Ja, der Staat ist zurückgeschrumpft worden. Ja, 30% die Staatsausgaben zurückgegangen. Die Regulierungen. Es gab Tausende von Abschaffungen von Regulierungen und Vereinfachungen. Ja, ganz bekannt die Mietpreiskontrolle, die abgeschafft wurde, die dazu geführt hat, dass das Angebot von Wohnungen explodiert ist und die realen Mieten 30% gefallen ist. Sturzenegger erzählt immer, da wo Deregulierung stattgefunden hat, da sind die relativen Preise 30% gefallen. Und ich gebe Alessandro recht, Sturzenegger ist kein Österreicher. Ja. Aber das ändert nichts daran, dass er Deregulierung durchführt, dass er in dem Maße, in dem Sinne auch ein Verbündeter ist. Und dass es da auch mit diesen Deregulierungen in die richtige Richtung geht. Natürlich, ich würde mir auch wünschen, dass es noch schneller geht. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit ist schon sehr, sehr hoch. Ja, mit diesen tausenden Deregulierungen innerhalb weniger Monate, wahrscheinlich einzigartig in Friedenszeiten, dass die Staatsausgaben so weit gesenkt wurden. Ja, Alessandro, du sagst ja, dass wenn es einen Überschuss geben würde, wäre schlecht. Millet senkt ja auch die Steuern. Ja, er hat 2,5% die Steuern gesenkt, plus die Inflationssteuer. Ja, das ist ja eigentlich die abartigste oder perverseste Steuer, weil sie vor allen Dingen die Armen trifft. Die Inflationssteuer durch die steigenden Preise, die ist ja enorm zurückgegangen. Ja, also das ist ja gerade bei den Staatsausgaben kann man ja auch die Last ablesen, die auf den Schultern der Bevölkerung lastet. Und die sind eben enorm zurückgegangen. Und wenn es einen Überschuss gibt, da sagt Millet auch, ja, da werden wir, wenn der nachhaltig ist, werden wir die Steuern weiter senken. Ja, er hat noch letzte Woche wieder erneut die Steuern gesenkt. Es kommt jetzt das neue Steuersenkungs- oder Reformprogramm, das fiskalische Reformprogramm, was jetzt möglich ist, weil die Zwischenwahlen gewonnen wurden. Das muss man auch sagen, dass vorher hatte Millet ja noch nicht mal eine Mehrheit im Parlament. Und dann die Zentralbank abzuschaffen, ist dann eben auch nicht so einfach, weil man keine Gesetze durchs Parlament bringen kann. Es ist schon so, dass wenn der Staat einen Überschuss hat, das Geld nicht ausgibt, dann kommt es doch der Bevölkerung zugute in Form von niedrigeren Preisen oder Preisen, die nicht so hoch sind, wie sie sonst gewesen wären. Ja, das heißt, das Wichtige ist eigentlich, dass es nicht ausgegeben wird, ja, weil dann verzerrt er die Preise der Staat und nimmt auch Ressourcen vom Privatsektor weg. Ja, aber dadurch, dass das nicht ausgibt, senken eben dann die Preise. Die Banken, sagst du, Alessandro, wären nicht zusammengebrochen. Ich glaube schon. Also wenn man die Banken hatten hauptsächlich eben in diese Anleihen oder Wertpapiere der Zentralbank investiert und waren eben auch sehr, sehr investiert in die Staatsanleihen, argentinische Staatsanleihen. Es wird das Gleiche passieren wie in Europa. Wenn Europa, in Italien gäbe es einen Default, da wird das ganze europäische Bankensystem zusammenbrechen. Ja. Da bin ich mir also ziemlich sicher. Und dass es dann zu Chaos kommen würde, ja, dass eine Hyperinflation auch zu Chaos und zu einer enormen Umverteilung führt, die dann natürlich dazu führen würde, dass die Leute spontan auf den Dollar umsteigen würden. Ganz klar. Aber in dieser Übergangsphase wäre das Chaos doch dann schon so groß, dass ich ihm da zustimmen würde, dass es sehr wahrscheinlich, dass er dann zu einem Regierungsumsturz kommen würde und dann die Peronisten wieder an der Macht wären, das heißt die Sozialisten. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt einen Unterschied zu Thatcher und Berlusconi. Und das sind Leute, die eben keine österreichischen Ökonomen sind, die keine Libertären sind, die nicht sagen, meine Verachtung für den Staat ist grenzenlos, die Mises verstehen, die Rothbard zitieren, die eben Sachen gemacht haben, wie Währungswettbewerb einzuführen. Das ist schon ein grundsätzlicher Unterschied in meinen Augen zu Thatcher und Berlusconi. Auch die Kettensäge, ja, dieses Symbol, das ist ja ganz eindeutig libertär. Milei sagt, er möchte den Staat so weit wie möglich zurückdrängen oder ganz abschaffen. Und das haben nicht wirklich Thatcher und Berlusconi gesagt und auch nicht versucht, weil Milei versucht es. Wie gesagt, es gibt diese vielen Restriktionen. Es würde mir wünschen, es würde schneller gehen. Aber das bedeutet für mich nicht, dass er ein Verräter ist, sondern einfach nur der Ausdruck eines libertären Politikers, der mit den realen Gegebenheiten, mit den realen Widerständen, die es in der realen Welt gibt, fertig werden muss und Kompromisse schließen muss.
Ja, lieber Philipp, du weißt ja, die Kettensäge mag ich nicht ganz so. Das habe ich aber auch genommen, um ein wenig selber zu polarisieren, weil die Kettensäge oben alles über der Erde absäbelt. Aber wenn dann Unkraut, wenn die Samen in der Erde bleiben, dann ist es problematisch, dann wächst es nach. Das ist in gewisser Weise auch die Erzählung davon, dass die Ideen von heute die Zukunft bestimmen, dass man also in den Boden muss. Deswegen bin ich eigentlich eher ein Freund vom Kettenbagger an der Stelle. Aber das sei nur von meiner Seite kurz angemerkt. Was ich noch nachschieben wollen würde, was auch immer wieder diskutiert wird, deswegen würde ich Alessandro, wenn du erlaubst, den Ball gerne nochmal wieder zu Philipp schieben. Ich hatte Philipp die Grafiken auch vorher zugeschickt, beziehungsweise die Zahlen von Trading Economics. Die Fragen kommen sehr oft. Wir blenden es auch für die Zuschauer ein. Wir haben einmal M3, das ist die gesamte Geldmenge, Ende des Jahres 2023 bei 60 Milliarden, und jetzt mittlerweile ein neuer Höchststand bei 151. Das ist M3, M0, die Basis auch nahe der Höchststände Ende 2023, also zum Amtsantritt bei 10 Milliarden und jetzt bei über 40. Dann die Zentralbankbilanz, die fand den Höchstpunkt im April 24 mit 180 Milliarden, sorry, und dann den Tiefpunkt bei 91 Milliarden im Juli 24 und nun sind wir wieder etwas über den Höchstpunkt hinaus bei 188. Wie kannst du das den Zuschauern erklären, dass ja, dass es da trotzdem eine Inflation, eine Geldmengeninflation im österreichischen Sinne gab? Das ist eine Frage, die sehr oft kommt und die für viele nicht klar ist und die ich auch gerne beantwortet wissen würde von jemandem, der da eben nah sein Ohr am Puls hat.
Ja, vielleicht kann ich auch die Zuhörer, Zuschauer hinweisen auf eine Diskussion, Debatte, die ich kürzlich gehabt habe beim Mises-Institut, über was geschehen wäre, wenn die Zentralbank am ersten Tag geschlossen worden wäre.
Kurze Anmerkung, erscheint auch beim Mises-Institut Deutschland in deutscher Sprache.
Ja,
Wir
die deutsche
verlinken es.
Übersetzung
Genau.
wird auch noch kommen. So, Wie gesagt, Milei ist mit Leuten umgeben, die nicht libertär sind, die nicht die Zentralbank abschaffen wollen, die auch nicht eine hundertprozentige Reservedeckung einführen wollen. So, mit denen muss er zusammenarbeiten oder kann eben zurücktreten oder was auch immer. Oder kann versuchen, sie in die richtige Richtung zu bringen. Milei hat noch nicht die Zentralbank geschossen, er hat noch nicht hundertprozentige Reservedeckung oder Dollarisierung geschafft. Da kann man jetzt erstmal, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, er ist ein Clown, er ist ein Verräter, oder man kann versuchen, konstruktiv ihn immer wieder daran zu erinnern, das ist das Ziel, verlier es nicht aus den Augen, geh da weiter hinzu. So, ich glaube, das Konstruktivere ist das Zweite. Wie gesagt, es gab eine sehr große zurückgestaute Inflation. Die hat dann dazu geführt, dass wir diese starken Veränderungen in der Zentralbankbilanz sehen. Du hast gesagt, die Zentralbankbilanz ist geschrumpft im April 24. Das war, als diese kurzfristigen Verbindlichkeiten der Zentralbank wurden umgeschuldet. Das heißt, den Banken wurden gesagt, die gibt es jetzt nicht mehr. Ihr könnt dafür in kurzfristige Staatsanleihen investieren. Das heißt, diese Schulden kamen von der Zentralbankbilanz runter auf die Bilanz des Staates. Und der Plan war dann, diese zurückgestaute Inflation in Form dieser kurz laufenden Staatsverschuldung langsam aber sicher in die Wirtschaft in Form von einer Geldbasiserhöhung laufen zu lassen. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, dass die zurückgestaute Inflation, man möchte nicht, dass die mit einem Schwall in die Wirtschaft kommt, dass es zu einer Hyperinflation kommt, sondern langsam aber sicher, so dass es da kein Chaos gibt. Kann man kritisieren, aber das war eben der Plan. Und das erklärt eben, dass danach wieder diese Zentralbankbilanz angewachsen ist. Ja, das heißt, ganz kurz gesagt, sind es immer noch Nachwirkungen der unglaublich hohen Inflation, also Geldmengenerhöhung der Vorgängerregierung. Man hätte das natürlich dann ganz stoppen können und die Zentralbank schließen können, ja. Und dann hätte es, aber wie gesagt, dann wäre man sozusagen in irgendwo hingesprungen, wo man nicht gewusst hätte, wo kommt man dann raus. So, man hat sich jetzt dazu entschlossen, dass die Hyperinflation zu verhindern und das Ganze langsam in die Wirtschaft zu lassen. Gleichzeitig gibt es aber ein Bankensystem, was keine hundertprozentige Reservedeckung hat. Das heißt, es gibt Kreditausweitung. Ja? Und das bedeutet eben, dass M3 dann auch steigt. Ja? Es gibt es ja in allen Ländern der Welt, dass es ein Teildeckungsbankenwesen gibt. Ja? Und Milei weiß das auch. Es sollte eine Volldeckung geben, das hat er noch nicht eingeführt. Natürlich gibt es da Widerstände. Es braucht natürlich dann auch Gesetze, da brauchen wir eine Mehrheit, wahrscheinlich auch eine ausreichende Mehrheit in beiden Kammern, um so eine große Reform durchzuführen. In meinen Augen sollte man ihn darin bestärken, dass das, sobald es geht, gemacht wird. Aber klar, Milei ist nicht perfekt und natürlich auch das Bankensystem, das Geldsystem in Argentinien ist nicht perfekt. Es gibt noch viele Rückwirkungen aus der Zeit davor. Wichtig ist in meinen Augen, dass das Geldmengenwachstum, vor allen Dingen der erweiterten Geldbasis, jetzt begrenzt wurde, dass es nicht weitergeht. Es steht jetzt in der Debatte, soll neues Geld gedruckt werden, um Dollars zu kaufen. Ich hoffe, das wird nicht gemacht. In meinen Augen wäre das ein Fehler. Ja, aber wie gesagt, was die Zuschauer da in den Grafiken sehen, ist vor allen Dingen diese kurzfristigen Verbindlichkeiten, die eben gemacht wurden, um die Inflation zurückzustauen, damit die Banken erstmal das Geld parken, dass die langsam übergeführt wurde in die Geldbasis.
Also inklusive der Zinsen, die ja exorbitant waren.
Das ist ja auch die Frage, wenn da 135% Zinsen drauf gezahlt werden, wie willst du, wenn du jetzt nicht, wie Alessandro vorschlägt, ein Default machen willst, was ja legitim ist, kannst du ja vorschlagen. Ja, dann hast du vielleicht halt das Chaos, man weiß nicht, was passiert, aber eine andere Frage. Wenn man das jetzt nicht machen möchte, dann musst du ja die Zinsen drauf bezahlen. So, willst du dann die Steuern erhöhen oder willst du da weiter Geld drucken? Ja, aus diesem Schneeball rauszukommen, ist eben ganz schwierig. Das geht eben nur, wenn man die Staatsausgaben reduziert. Und das hat eben Milei gemacht. Und so hat er es geschafft, dass es eben dann ab Januar, das heißt in einem Monat, wurde die 5% Defizit im Haushalt beseitigt. Januar 24 und dann bis Juni ist es geschafft worden, dieses Defizit bei der Zentralbank zu beseitigen. Ja, das heißt, dieser Schneeball ist auch noch ein paar Monate weitergerollt, um das mal so auszudrücken. Also, ja, und das ist klar, dass man das natürlich auch in diesen Geldmengenaggregaten sieht.
Also da kann man festhalten, dass du dafür plädierst, ihm noch ein bisschen mehr Zeit zu geben. Es ist analog zu einem etwas fülligeren Menschen, der abgenommen hat, wo jetzt eben noch ein bisschen Hautlappen übrig sind. Also insofern beobachten wir das da mal weiter. Lieber Alessandro, hast du noch ein paar Worte dazu, zu dem, was gerade Philipp gesagt hat, vielleicht auch zu der Zentralbank-Thematik? Ich meine, man könnte ja auch anführen, dass man die Rohstoffe nutzt und die als Basisgeld etabliert. Das wären ja auch Vorschläge, die man etablieren könnte, neben dem freien Marktgeld natürlich.
Ja, also was ich sehr kritisch sehe, das ist, ich komme jetzt auf die Zentralbank auch zweierlei, und zwar erstens die sehr hohe neue Verschuldung mit dem Internationalen Währungsfonds. Wenn man sich so hohe Kredite bei dem Internationalen Währungsfonds holen muss, und Argentinien ist ja der größte Schuldner von dem IWF, dann sieht es nicht gut aus. Und normalerweise heißt das, dass man dann grundsätzlich die Wirtschaftspolitik dem IWF weitergibt. Das ist immer so geschehen, und es wird wahrscheinlich auch in Argentinien sein. Dazu kommt noch schlimmer, dass die USA ja auch nicht die neuen Kredite umsonst an die Argentinier weitergegeben haben. Das heißt, es ist schon richtig, was du sagst. Also die Rohstoffe werden tatsächlich benutzt, um diese Kredite zu bezahlen. Das heißt, die Argentinier verlieren Kontrolle über ihre eigenen Rohstoffe und übergeben sie an USA und IWF. Auch etwas, was kaum mit Libertarismus vereinbar ist. Das ist, ja, Realpolitik kann ich verstehen, aber das ist kein Libertarismus. Zum Thema Zentralbank. Ich verweise auch auf die sehr interessante Diskussion zwischen Philipp und Jörg Guido Hülsmann zu dem Thema. Und ich würde auch die Beiträge von Christopher Hansen, von Saifedean Ammous und von Oskar Grau zitieren. Die haben also mehrfach das Thema erörtert. Ich bin auch der Meinung, es wäre besser gewesen, eine Schocktherapie einzuführen und die Zentralbank sofort zu schließen. Das hätte ja das Einfrieren der Geldmenge bedingt, denn das ist das Einzige. Also wenn die Bank, Zentralbank geschlossen wird, dann gibt es kein Gelddrucken mehr. Es kann dann vieles passieren, aber ich glaube, Philipps Argumentation, das heißt, die Nachfrage nach dem Peso wäre drastisch geschwunken und praktisch auf Null gegangen, und das hätte dadurch eine Preisinflation in Peso verursacht. Wie gesagt, wir machen hier kontrafaktische Hypothesen. Das ist ja nicht geschehen, und wir wissen nicht, was passieren konnte. Aber immerhin, das ist ja, es ist interessant, vor allem aus österreichischem Gesichtspunkt. Wir erörtern die Themen ja praxeologisch, rational und a priori. Das heißt, es geht um Anwendung der Logik. Meiner Meinung nach ist es nicht wahrscheinlich, dass es eine solche Inflation gegeben hätte. Zum einen hätte der Staat kaum sagen können, ich akzeptiere das eigene Geld nicht mehr zur Zahlung der Steuern. Ist in der Geschichte einmal passiert, unter dem Kaiser Diokletian, der ja eine ähnlich gewaltige Inflation herbeigeführt hatte, hat dann der römische Staat am Ende des 3. Jahrhunderts nach Christus das eigene Geld nicht mehr angenommen zur Zahlung. Also man ging dann zur Tauschwirtschaft über, und man musste Steuern in landwirtschaftliche Güter zahlen. Also es wäre nicht unmöglich gewesen, aber sehr schwierig zu sagen, wir akzeptieren die Pesos nicht mehr zur Zahlung der Steuern. Das heißt, eine gewisse Nachfrage wäre sowieso bestanden geblieben. Und das Einfrieren der Geldmenge hätte sich ja dadurch auswirken können, dass die Leute größeres Vertrauen hatten in dem Geld. Kein Riesenvertrauen, aber immerhin. Weiter ist zu sagen, Argentinier rechnen und sparen ja seit Jahrzehnten nicht mehr in Pesos. Das heißt, wer an größere Bestände in Pesos kommt, der will sie sofort umtauschen in Dollar. Deshalb gibt es auch einen sehr regen Schwarzmarkt in Dollars in Argentinien. Wer hinfliegt und sich das da vor Augen nimmt, ich habe das auch mehrmals gemacht, ich kenne Argentinien sehr gut, also es ist ein Land, das ich liebe, ich war mehr als 10-mal in Argentinien, letztes Mal März 2024, und da kommt man mit seinen Dollars oder Euros an und die werden dann gegen riesen Einkaufstüten an Pesos eingetauscht, das ist immer so gewesen, und überall auf den Straßen gibt es diese Leute, die auf dem Schwarzmarkt Pesos umtauschen. Das heißt, die Argentinier haben an erster Stelle kein Vertrauen in ihre Regierung. Heute habe ich ein sehr interessantes Interview von Steve Henke gelesen auf Perfil, einer argentinischen Zeitschrift, die sehr gegen Milei ist und Milei hasst diese Zeitschrift ausgesprochen. Aber Henke war ja Berater von Ronald Reagan und ist ein Experte gerade in Dollarisierung und Überführung auf harte Währung, hat er in Bulgarien, glaube ich, gemacht und in Montenegro in den 90er. Und er sagt, 75% von den Dollars, die in Argentinien kommen, die gehen sowieso ins Ausland oder in den Schwarzmarkt. Die bleiben nicht in Argentinien, denn die Leute vertrauen dem System nicht. Die meisten Argentinier haben ja ihre Ersparnisse in Uruguay, wo das Bankensystem funktioniert. Das heißt, ich würde das Thema des möglichen Zusammenbruchs des argentinischen Bankenwesens nicht so groß halten. Vielleicht wäre es passiert, also wir können es nicht wissen. Ich meine, Banken sind schlau genug, um sich dagegen zu wehren, aber wer weiß. Vielleicht hat Philipp recht, das können wir nicht wissen. Vielleicht wären die Banken doch zusammengebrochen. Wer hätte dann das System übernommen? Höchstwahrscheinlich die Banken, die in Uruguay sitzen, viele brasilianische Banken und so weiter. Es wäre jemand an die Stelle der Banken getreten, dessen Geschäft, wie jetzt Philipp sehr gut erörtert und beschrieben hat, eigentlich das war, Staatsanleihen zu kaufen und auf diese enormen Zinszahlungen zu spekulieren. Das ist ja kein richtiger Geldmarkt. Das ist zum Beispiel eine der guten Sachen der Milei-Regierung. Ich will auch mal was Gutes zitieren. Es gibt seit Milei einen Geldmarkt für Finanzierungen. Zum Beispiel, wenn man eine Hypothek aufnehmen will, um eine Wohnung zu kaufen oder irgendwie Land. Das gab es bis zur Regierung von Fernandez nicht, denn die Inflation war so hoch, dass keine Bank ein solches Geschäft anbieten konnte. Man konnte nur in Dollar und möglicherweise im Ausland Kredite aufnehmen. Das gab es sonst in Argentinien nicht. Das kommt jetzt irgendwie allmählich zurück. Aber das Thema ist, wie weit kann man kompromissbereit sein? Wie weit kann man mit USA, mit Israel, mit den Finanzinstitutionen Kompromisse, mit der rechtskonservativen Szene in Argentinien Kompromisse machen, weil man irgendwie eine zukünftige Vorstellung hat, dass es irgendwann mal besser geht und dass man irgendwann mal in einer weit entfernten Zukunft etwas Libertäres machen kann. Das ist meiner Meinung nach nicht glaubhaft. Das funktioniert nicht und vor allem, das ist nicht, was Milei im Wahlkampf gesagt hatte. Das ist ja das Thema. Und ich glaube, da müssten wir nicht davon abgehen. Milei hat gesagt, wir machen jetzt eine libertäre Revolution. Die hat er dann nicht gemacht. Und er ist nie zu seinen Wählern gegangen und hat gesagt, hört zu, liebe Leute, tut mir leid, aber ich habe keine Mehrheit im Kongress und im Senat. Ich muss da Kompromisse machen. Und das sind die ganzen Kompromisse, die ich machen werde. Hätte er es so zivilisiert ausgedrückt, wie Philipp es uns heute erklärt hat, dann wäre es viel besser gewesen. Aber es ist nicht so. Das Problem ist, wir haben eine ganze Menge Leute, die sagen, ach, der ist der größte freiheitliche Anführer der ganzen Welt, der ist ein Libertärer und Argentinien ist ein Wunder. Ist es nicht. Es ist ja, Kompromisspolitik, wie wir sie kennen, und verbündet mit Staaten, wo man ja kaum damit einverstanden sein kann. Es ist Business as usual, würde ich sagen. Es ist eine ganz normale Politik, wo mal ab und zu zufälligerweise was gemacht wird, was Hand und Fuß hat, aber sonst nichts tatsächlich Neues. Und vor allem, man kann ja nicht sagen, die Libertären haben kein Recht, Milei zu kritisieren. Die Libertären müssen Milei kritisieren, vor allem deshalb, weil er sich auf die Philosophie der Libertären bezieht. Man muss ja schon sagen, das gehört nicht zum Libertarismus. Wenn man sich seine Reden anhört, dann ist es okay, aber was dann konkret gemacht wird, nicht so sehr. Und auch, ich muss wieder darauf pochen, seine Bücher sind absolut nicht österreichisch und libertär. Vielleicht geht er irgendwann mal über auf die österreichische Schule, aber das ist bis jetzt noch nicht geschehen. Es gibt viele Interviews, wo er plötzlich dann einen Zettel rausholt und fängt an, mathematische Formeln zu schreiben. Mises würde sich im Grab umdrehen und Rothbard auch. Das ist keine österreichische Schule.
Also ich denke, diese Kritik ist ja sehr wichtig. Da bin ich auch wieder gerne beim Fußball, dass man eben, dass der Trainer ja auch selbst die Superstars ja kritisiert, um sie besser zu machen. Also die Kritik als Regulativ ist ganz, ganz elementar aus meiner Sicht. Und ich hoffe auch, dass es gelingt. Und das sind vielleicht die letzten beiden Fragen dann nochmal an Philipp, ob es dann eben gelingt, sich aus der Umklammerung von den USA, vom IWF freizuschwimmen und ob tatsächlich so dieses Zielbild der Trennung von Staat und Geld, dass das möglich ist. Und vielleicht erleben wir auch mal dann eine Sonderwirtschaftszone nach dem Vorbild von Titus Gebel in Argentinien. Das wäre so etwas, was ich mir wünschen würde.
Ja, vielleicht ganz kurz zu der Schuldenproblematik. Argentinien ist überschuldet oder beziehungsweise war vollkommen überschuldet, als Milei sein Amt übernommen hat, auch in ausländischer Währung, das heißt in Dollars. Und wenn diese Schulden fällig werden, wie alle anderen Staaten der Welt eigentlich auch, werden die dann revolviert, das heißt, die werden erneuert. Ja, es ist ja zu Deutschland oder Italien oder Spanien, ja, wenn da, die zahlen zwar die Schulden auf die Staatsschulden, aber wenn die fällig werden, dann werden normalerweise neue Schulden aufgenommen, um die alten abzulösen. So, und das war bei Argentinien eben so, dass im freien Markt niemand die argentinische Regierung finanzieren wollte oder auch noch will. Ja, das heißt, wenn diese Schulden fällig werden, in US-Dollar denominiert, dann brauchen sie irgendjemanden, der wieder neu die Schulden gibt. Und das war eben der internationale Währungsfonds. Das heißt, es sind keine zusätzlichen Schulden, die da aufgenommen wurden, sondern Schulden, um andere abzulösen, beziehungsweise um die Währungsreserve der Zentralbank zu stärken, um dann die Kapitalverkehrskontrollen auflösen zu können. Insgesamt hat Milei die Schulden, ja, es gibt auch unterschiedliche Statistiken, so 40 oder 50 Milliarden US-Dollar verringert in seiner Zeit. Ja, also manche stellen das, Alessandra hat das jetzt nicht gemacht, aber andere stellen das so dar, als würde Milei immer mehr Schulden da auftürmen auf den Schultern der Argentinier, um irgendwelche Carry Trades oder was weiterlaufen zu lassen. Das ist nicht der Fall. Milei hat ja einen Haushaltsüberschuss, er nimmt keine zusätzlichen Netto-Schulden auf, sondern nimmt eben Schulden auf, um alte abzulösen. Und natürlich ist man dann natürlich teilweise auch abhängig vom Kreditgeber. Das ist auch ganz, ganz, ganz klar. Für die USA ist es meines Erachtens vor allen Dingen eine geopolitische Frage. Trump hat eine geopolitische Wendung vollzogen hinsichtlich Südamerikas, dass nicht da mehr weggeschaut wird, beziehungsweise noch die Gegner unterstützt werden, sondern dass er sagt, nee, die Gegner der USA, auch alle, die für den Sozialismus sind, für diese Achse China, Russland, die unterstützen wir nicht. Wir wollen Regierungen, die gegen die sind und gegen die diese Sozialisten und für die westliche Welt unter Führung der USA. Ja, und zu dieser westlichen Welt zählt dann auch Israel. Das ist so ein bisschen die geopolitische Frage, die da spielt. Und das ist das, was Milei da gibt. Milei wendet sich ab von China. China hatte da schon eine Militärbasis, glaube ich, unter der Vorgängerregierung in Argentinien eröffnet, ja, und geht auf die andere Seite. Vielleicht abschließend zu sagen, ja, ich glaube auch, dass man Milei kritisieren kann und muss. Ja, man kann zum Beispiel sagen, es geht mir nicht schnell genug. Oder ich hätte das jetzt nicht gemacht, ich würde lieber das andere machen. Man kann versuchen, Argumente zu bringen, dass er es schneller macht. Aber ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn man sagt, er ist ein Verräter oder er ist ein Clown oder er hat keine Ahnung oder er ist kein Österreicher. Ja, weil, wie gesagt, er zitiert, vor einer Woche hat er noch auf das Konzept der dynamischen Effizienz in einer Rede von Huerta de Soto abgestellt. Ja, dass alles, was effizient ist, ist auch gerecht. Weil es gerecht, alles, was gerecht ist, ist auch effizient. Ja, das ist nicht etwas, was ein Neoklassiker sagen würde. Ganz und gar nicht. Ja, das heißt, er ist jemand, der vielleicht immer noch im Lernprozess ist, der aber auf jeden Fall die österreichischen Theorien kennt und sie eben auch so gut kennt, dass er sie erklären kann. Ja, du weißt das, Alessandro, wie er das erklärt hat, weil als er noch im TV, im Fernsehen war und da sich abgeschlagen hat mit den Sozialisten, da hat er die libertären Ideen eben so verinnerlicht gehabt, in einer Art und Weise, dass er sie rüberbringen konnte, in wenigen Sätzen im Fernsehen, was eben nicht so einfach ist, ja. Deswegen glaube ich, Milei ist ein Libertärer, weil er drängt den Staat eben zurück, enorm zurück. Ich wüsste kein Beispiel in der Geschichte, wo da jemand das so schnell gemacht hat bei all diesen Widerständen. Und ich hoffe, dass es in der Zukunft noch schneller geht.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Liebe Zuschauer, ich denke, das war ein tolles Gespräch und ich hoffe, dass Sie fleißig unter diesem Video kommentieren und vielleicht weitere Fragen noch stellen, die wir dann an anderer Stelle nochmal fortführen können, beziehungsweise dieses Gespräch nochmal erneuern können. Insofern halten wir nochmal fest, es ist wunderbar, wenn man miteinander diskutieren kann. Das libertäre Utopia gibt es nicht auf der Welt, genauso wie es eben ja den Ort, wo wir alles komplett finden, so wie wir es uns wünschen, nicht gibt. Aber ich bedanke mich bei Philipp Bargus, bei Alessandro Fusillo für diese sehr kultivierte Diskussion. Ich würde mir eine Fortsetzung sehr wünschen, würde mir auch wünschen, dass es an anderer Stelle fortgeführt wird, weil genau das braucht es, diese Diskussion, die Kritik, die Erwiderung auf die Kritik und eben auch die Tatsache, dass Philipp Bargus natürlich trotzdem seiner Freundschaft zu Milei immer noch ihn kritisieren wird. Ich denke, da sind wir auch einer Meinung. Insofern danke an Sie, danke an euch beide, danke an die Zuschauer. Video teilen mit Freunden und Bekannten und natürlich selber auch eigene Gedanken anstellen und selber überlegen, was denn das Richtige ist. Der gesunde Menschenverstand ist durch nichts zu ersetzen. Insofern danke und auf bald.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de